HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister, der Doppelkopf heute mit Oliver Rehse. 2009 kam er ans Schauspiel Frankfurt, sah und siegte. Die Intendanz von Oliver Rehse ist eine Erfolgsstory, obwohl am Anfang nicht alle davon überzeugt waren, dass seine Mischung aus Klassikern und neuen Stücken hier funktionieren würde. Jetzt ist er schon fast am Kofferpacken. Oliver Rehse geht nach Berlin zum Berliner Ensemble als Nachfolger von Klaus Peymann. Vorher kommt er bei uns vorbei. Nochmal herzlich willkommen. Willkommen im Doppelkopf, Oliver Rehse.
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Was überwiegt im Moment? Lust, Anspannung, Neugier, ein bisschen Schiss?
Also tatsächlich ist es so, dass in Frankfurt am 24. Juni ja jetzt die allerletzte Vorstellung meiner Intendanz stattfindet. Ein Abend, der heißt One Song for the Road. Da darf mitgesungen und hinterher gefeiert und dann auch ein bisschen geweint werden, weil das wird uns alle sehr mitnehmen. Das ist der letzte Abend einer Intendanz, die für uns Theatermacher eine sehr, sehr glückliche Zeit war. Und für Berlin heißt es, am 2. Juli ist die letzte Vorstellung der Zeit von Klaus Peymann. Ab dem 1. August gehen da die Proben los. Im Juli bereiten wir schon unglaublich viel vor, haben seit 2 Jahren vorbereitet. Also die Anspannung ist gewaltig. Erstmal muss ich am Tag nach One Song for the Road wegfliegen und brauche 2 Wochen Kopf durchlüften und Abstand. Darauf freue ich mich. Die Zitrone ist ganz gut ausgelutscht im Moment.
Anspannung ist ja eigentlich was Positives, aber es kann ja auch so ein bisschen Nervosität bedeuten.
Naja, also ein Theater zu übernehmen, das jetzt 18 Jahre von einem Intendanten geleitet wurde, der auch eine ganz andere Generation ist, der vollkommen andere Schwerpunkte hat, der aber auch zum Beispiel das ganze Thema Internet an seinem Haus nicht ernst genommen hat. Also da müssen jetzt Kabel gezogen werden, neue PCs aufgestellt. Es müssen die Probebühnen anders hergerichtet werden. Also es ist irre viel zu tun. Insofern ist jetzt also für Zweifel, komische Gefühle, ist überhaupt keine Zeit. Wir sind im Arbeitsmodus. Trotzdem muss jetzt erstmal Frankfurt zu Ende gemacht sein. Damit muss man fertig werden, ja. 8 Jahre Theater, tausende von Aufführungen, die wir hier gespielt haben, Begegnungen mit so vielen Schauspielern und Künstlern und Zuschauern. Im Moment sind wir alle, wie soll ich sagen, ein bisschen weich.
Ist ja auch Ende einer langen Saison. Wie groß ist Peymanns Schatten eigentlich? Also er hat es Ihnen ja nicht gerade leicht gemacht. Er nennt Sie unter anderem einen langweiligen Verwalter.
Schauen Sie, er sagt, was er sagen, meint sagen zu müssen und ich mache, was ich meine machen zu
Werden
müssen.
Werden Sie in sein Büro ziehen oder machen Sie sich was Neues mit Computern und neuen Strippen?
Nein, ich ziehe nicht in sein Büro, denn sein Büro, aber nicht, weil ich irgendwie denke, dass die Kammerausräucherung zu lange dauern würde, sondern aus ganz praktischen Gründen. Der Raum ist sehr groß, im Haus herrscht aber echter Platzmangel und von daher gebe ich dieses Büro für 6 junge Mitarbeiter her, die da zusammen drin sitzen werden. Ich werde auch ein schönes Büro haben, also, aber Büros sind nicht meine Hauptsorge, ehrlich gesagt. An diesem Theater gibt es ganz viel nicht, was ein modernes Theater braucht. Es gibt keine Theaterpädagogik, es gibt keine Social Media, es gibt nicht genug Probebühnen, es gibt nicht genug Lagerflächen, es gibt kein Foyer für die Nebenspielstätte. Wir rödeln da jetzt auf ganz vielen Fronten und da reden wir noch gar nicht über Kunst, über die reden wir auch. Es muss ein Ensemble neu aufgebaut werden, ein kräftiges, modernes, protagonistisches Ensemble. Die fangen alle an am 1. August, das wird ein irrer Moment sein, wenn ich alle begrüßen darf und wir dieses Theater uns zu eigen machen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, so einen Laden komplett umzukrempeln, denn das wird es sein. Das Theater steckt noch in einer anderen Zeit und
hat ja auch eine lange Tradition.
Ja, eine wunderbare Tradition.
Seit dem Ende des vorletzten Jahrhunderts. Also Tradition kann ja eigentlich auch ein Wegbereiter sein.
Tradition, nein. Tradition ist in diesem Haus für mich eben etwas, was ich ganz stark aufgreifen möchte. Man macht als Intendant, wie soll ich sagen, nicht immer dasselbe. Ich habe das deutsche Theater nicht nach Frankfurt übertragen und ich werde Frankfurt nicht ans Berliner Ensemble übertragen. Hier in Frankfurt hatte ich das Monopol eines großen Stadttheaters, des größten in Deutschland. Aber in Berlin ist das Berliner Ensemble das Haus, das eine ganz starke Autorentradition hat. Ich glaube, es gibt kein anderes Theater in Deutschland, das zweimal von ganz wichtigen Dramatikern geleitet wurde, nämlich Bertolt Brecht zusammen mit Helene Weigel und Heiner Müller. Nicht nur die Dreigroschenoper wurde da uraufgeführt und Brechts Kaukasischer Kreidekreis zum ersten Mal in deutscher Sprache gespielt, sondern auch die Weber von Gerhard Hauptmann, die Stücke der Fleißer, Heiner Müllers eigene Stücke, also Autorentradition, ja, Einer Schläf, Rolf Hochhuth. Daran möchte ich anknüpfen und das ist etwas, was in der Zeit von Klaus Peymann eher keine so große Rolle gespielt hat.
Sie hätten ja auch noch ein paar Jahre hier weitermachen können. Sie haben die Besucherzahlen im Schauspiel verdoppelt. Sie haben 175% mehr Abonnenten. Sie sind ausgesprochen beliebt, auch bei der Frankfurter Bürgerschaft. Die gilt ja als manchmal ein bisschen schwierig. Und dann kam dieser Anruf aus Berlin. War die Entscheidung schnell und leicht für Sie?
Solche Entscheidungen gehen nicht schnell. Es war mir klar, dass ich einen solchen Ruf, in Klammern Anruf, dass man das nicht einfach, wie soll ich sagen, da sagt man nicht, ach nee, wissen Sie, ich habe jetzt noch eine Planung hier bis 2019, kann ich leider nicht. Man lässt sich schon auf so ein Gespräch ein, einfach weil mir von Anfang an klar war, dass Theater an einem Ort eine Begrenzung haben muss. Ich bin nicht der Typ, der denkt, dass man irgendwo legendäre 20 Jahre bleiben müsste. Mein Vorbild ist Frank Baumbauer, der als Intendant immer nach 6, 7, maximal 8 Jahren gegangen ist. Das finde ich ist eine gute Zeit für Theater. Ich hätte auch die 10 Jahre gerne voll gemacht, aber man kann sich's nicht aussuchen.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie in Frankfurt angekommen sind? Wie lange braucht man überhaupt, bis man die Stadt kapiert, das Theater im Griff hat?
Ganz schnell. Ja? Ich bin in Frankfurt irre schnell angekommen, weil ja etwas ganz Wunderbares hier ist. Man wird ja hier sofort rasch, ratzfatz in Empfang genommen. Menschen kommen auf einen zu und sagen, Sie sind jetzt der Neue. Wissen Sie, hier ist alles, hier hat alles Tempo. Ich möchte Sie einladen, bringen Sie Ihre Leute mit. Ich lade 40, 50 Leute ein. Im Falle der Familie Metzler waren es nicht nur 40, 50, sondern gleich 300 auf einen Schlag. Bringen Sie Ihr Team mit, bringen Sie Ihre Schauspieler mit. Wir vernetzen euch. So ging das los. Also die Begegnungen hier in Frankfurt, die waren wie in so einem Durchlauferhitzer, der schon auf volle Pulle eingestellt war. So war das auch mit dem Publikum. Also die erste Aufführung der Ödipus am 1. Oktober 2009 war ja bereits von Jubel begleitet, ja. Und ich hatte auch gesehen, als Marc-Oliver Schulze die Bühne betrat, der wird das rocken heute Abend. Der reißt das, der ist gut drauf, der Schauspieler fliegt, ja. Und dann ging es so weiter. Wir haben Cabaret im Bockenheimer Depot gemacht. Wir haben Stadt aus Glas die Kammerspiele neu eröffnet. Wir haben die Box dazu genommen. Das hat alles funktioniert und hingehauen. Und eigentlich gab es keine Krise, ja.
Musik haben Sie mitgebracht. Unter anderem von Willie Nelson. What is it you wanted? War es das, was Sie wollten? Was Sie hier bekommen haben? Ist ja das auch so ein kleiner
Hinweis? Ich finde es ja fast ein bisschen langweilig, wenn man sagt, das war's und es hat gematcht, es hat gut getan, es hat geklappt. Ich gehe ziemlich wunschlos glücklich.
Aber mit Musik von Willie Nelson.
Es ist so eine tolle Legende, dieser Willie Nelson. Ja, das ist so ein Country-Sänger. Country hat ja sowas Oldschool-haftes. Aber der ist halt auch so ein Grenzgänger. Der macht in seinem Alter immer wieder neue Sachen. Ich habe immer gerne auch mit älteren Regisseuren zusammengearbeitet. Also ich lehne ja überhaupt nicht ab, dass die Generationen am Theater zusammenarbeiten sollen. Ich finde, Theater muss das ganze Leben abbilden, ja. Die Jungen und die Alten und die mittlere Generation. Das ist toll, wenn die alle im Zuschauerraum sind. Das ist auch toll, wenn die auf der Bühne sind. Und ja, von daher ist das einfach ein Mann, der beweist, dass man als Künstler mit großer Freiheit noch sehr lange was zu sagen haben kann.
Schräg und unverbiegbar. Willie Nelson.
What was it you wanted? Tell me again so I'll know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Oliver Rehse. Noch ein paar Tage Intendant des Schauspiel Frankfurt und dann in Anführungszeichen der Neue, am Berliner Ensemble. Die Liebeserklärung an Frankfurt würde ich von Ihnen gerne hören. Wie fällt die aus nach 8 Jahren?
Das Frankfurter Publikum ist auf wunderbare Art und Weise offen, neugierig, auch kritisch, weil sie nicht in alles gehen oder auch mal, also buhen tut man hier eigentlich selten, aber mir auch schreiben, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat, aber sehr verführbar und mit großer Liebe zu Schauspielern ausgestattet. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, das darf ich sagen, was wir hier auch herausgekitzelt haben aus den Frankfurtern, denn man hatte mich, bevor ich hierher kam, durchaus gewarnt und gesagt, dass in Frankfurt wirst du das sehen, das ist nicht so wie in Berlin, wo man so bestimmte Schauspieler gleich zu so Stars macht, sondern in Frankfurt, da die Leute kommen und gehen. Das ist nicht unbedingt eine Schauspielerstadt. Stimmt nicht. Also die Schauspieler, die ich hier vor Jahren zum ersten Mal nach Frankfurt gebracht habe, die ich hierher verführen konnte, die haben durchgeschlagen und wegen derer geht man ins Theater. Und von daher ist es eigentlich das Schönste, was man sich als Theatermacher wünschen kann, so ein Publikum.
Gibt es auch eine Liebeserklärung an Frankfurt, die nichts mit dem Theater zu tun hat?
Ich habe auch wahnsinnig gerne in Frankfurt gewohnt. Also ich wohne da im Ostend, am Zoo, ich höre die Tiere schreien, ich jogge am Main. Ich kenne, glaube ich, alle interessanten Restaurants der Stadt. Ich bin in allen Museen, in allen ganz, ganz vielen Konzerten der Kollegen gewesen. Also in anderen Sparten, auch in Popkonzerten. Ich bin schon ein Großstädter und ein echter Kulturfreak, der nicht nur Theater anguckt, sondern eigentlich das ganze Angebot einer Region nimmt. Was ich zu wenig mitbekommen habe, das weiß ich, sind die Naturschönheiten, die um Frankfurt herum zu besichtigen gewesen wären. Ich habe zu wenig Ausflüge gemacht nach Eltville oder in den Spessart oder so. Also
ich kenne das, der Tag hat halt nur 48 Stunden, ja. Also reicht es halt dann manchmal doch nicht. Joggen am Main, Spätvorstellung im Kino, Lümmeln auf der Couch und so, dafür war Platz und Zeit. Hat Frankfurt Ihnen das geliefert, was Sie erwartet haben? Waren Sie überrascht?
Ich war überrascht über die Kieze von Frankfurt, die man so gar nicht mit dem Klischee. Das ist ja ein kleiner Teil dieser Financial District und ehrlich gesagt, ich finde den ja doll. Ich finde ja toll, dass Frankfurt eine Stadt mit Skyline hat. Aber das, was Sie, wenn Sie in Berlin sind oder woanders, überhaupt nicht mitkriegen, das sind die Qualitäten vom Nordend, von Bornheim, von Sachsenhausen, vom Ostend, von dem jetzt aufblühenden oder sich gentrifizierenden und sich sehr stark verändernden Ostend. Also das Café Maingold, die vielen tollen Restaurants, den Kunstverein, das MMK 1 und 2 und 3 und den Portikus und die Städelschule, dass es das alles gibt, ja, dass es so einen Ort gibt wie das Café Größenwahn, was so ein toller, unverwüstlicher, auch noch super qualitätvoller Ort ist,
wenn
wo es tolles
Platz
Essen
kriegt.
Gibt. Genau. Also das Museumsufer ist bekannt, ja, die Oper ist bekannt, aber dass in der alten Oper auch noch alle Konzerte von Weltrang vorbeikommen, dass man im Musanturm die Avantgarde sehen kann. Gut, das Ballett ist leider weggespart, das ist schlimm, das Tat ist zu, aber Frankfurt hat immer noch unglaublich viel zu bieten.
Wie spüren Sie, wie eine Stadt tickt?
Zuerst mal natürlich in den Menschen, die auf einen zukommen. Das ist in Frankfurt unglaublich offen. Also ich glaube, das ist nicht normal, dass auch meine Schauspieler, mein Ensemble so irre viele Kontakte in die Bürgerschaft bekommen haben, eingeladen werden, auch bei Menschen zu Hause Lesungen machen, kleine Liederabende machen, dass Zuschauer zu uns kommen auf die Probebühnen. Wir öffnen unsere Proben. Wir haben immer wieder, habe ich Studenten von der Soziologie mit dem Professor Allert eingeladen, einfach in meine Proben zu kommen. Die Schauspieler haben sich daran gewöhnt, dass es Veranstaltungen gibt, wo sie mit den Zuschauern zusammen an einem Tisch sitzen, essen, reden, zwischendurch Auftritte machen. Also dieses sich begegnen, die vierte Wand der Bühne durchschreiten, nicht mehr nur die da oben im Licht sein oder die anderen hinter der Bühne und die wieder anderen, die Zuschauer sitzen da unten und gucken das an und das war's, sondern dieser Austausch, Thementage, das ganze Foyer voller Menschen, da wird gekocht, die Freitagsküche macht was, die Leseeule findet im Haus statt, also Begegnungen auf allen Fronten, diese irre Lebendigkeit, die das Theater bekommen hat und weswegen wir auch so viele Zuschauer, glaube ich, an uns binden konnten, so viele neue Abonnements verkaufen konnten, das ist das, was für mich Frankfurt in allererster Linie auszeichnet.
Bei dem Programm des Schauspiels, war das da tatsächlich das Programm oder war es dann doch Ihre Leidenschaft, die das Publikum gezogen hat? Wie haben Sie gemerkt, was das Publikum will? Oder kann man denen alles zeigen? Hauptsache, es ist gut.
Also ich war vom ersten Moment an sehr stolz auf die Schauspieler, die ich hierher verpflichten konnte. Ich war stolz auf das Ensemble und ich wusste, dass ich dieses Ensemble rausstellen muss. Bei meiner Vorgängerin gab es kaum Fotos von Schauspielern.
Sie haben ja damals die U-Bahn.
Ja, wir haben die U-Bahn. Schauspiel, ich habe es geschafft, die VGF dazu zu verführen, dass sie uns die U-Bahn da unten geben und wir die gestalten durften. Ich habe die Parteien dazu gebracht, dass wir auf die Wahlplakate Ständer, die in der Stadt noch standen, dass wir Schauspielerbilder dahin kleben durften. Wir haben aber vom ersten Moment an eben mit Schauspielern auch geworben. Wir haben aber auch die Stücke für diese Schauspieler ausgesucht. Ich habe ganz prinzipiell keine Hauptrollen an Gäste gegeben. Wenn es eine Blechtrommel gab und es gab einen Oskar Matzerath, dann war das natürlich jemand vom Ensemble. Wenn es einen König Lear gab, war der vom Ensemble. Wenn es einen Hamlet gab, vom Ensemble. Wenn es Wir lieben und wissen nichts gab mit vier protagonistischen Rollen, waren die alle vier vom Ensemble. Und das haben die Leute begriffen, dass sie hier die Schauspieler bekommen, die in diese Stadt gezogen sind. Und das war meine Botschaft. Im Zentrum des Theaters steht der Schauspieler. Davon sind wir ausgegangen. Wir haben die großen Stoffe gemacht, mit denen man die große Bühne beherrschen konnte. Und dann über die 8 Jahre hin haben wir uns weiterentwickelt.
Und Sie haben dann einfach experimentiert und es ging meistens gut.
Ja, wir haben die Grenzen überschritten. Also ich habe dann immer extreme, also wie nicht nur ich, sondern mein Team, die Dramaturgie und ich gemeinsam, wir haben geschaut, dass wir auch, da wir ja hier 255 Premieren gemacht haben, dass wir dabei natürlich eine große Vielfalt von Regiehandschriften gezeigt haben. Am Anfang war das prägend mit Regisseuren wie Thalheimer oder auch der Ästhetik, die ich in meinen Aufführungen habe, erstmal etwas leer zu räumen, ganz klar aufzuräumen, die eine Wand aus der Medea, die goldenen Wände aus der Phaedra, die leere Bühne von Geschichten aus dem Wienerwald. Aber dann haben wir den düsteren Mystiker Jürgen Kruse eingeladen. Wir haben den Körpertheater-Choreografen Dave St-Pierre, der hier einen fast stummen Macbeth auf die Bühne gewuchtet hat, geholt. Wir haben Falk Richter geholt, der Tänzer und Schauspieler zusammengebracht hat. Also wir haben die Ästhetik der Aufführungen stark erweitert. Wir haben Musik ganz wesentlich zum Teil der Sache gemacht. Die Leute sind uns gefolgt, ja. Und jetzt in dieser letzten Saison haben wir im Großen Haus nur noch einen einzigen Klassiker gehabt. Alle anderen Stücke waren von lebenden Autoren. Und siehe da, es hat nicht zu einem Rückschritt bei den Besucherzahlen geführt, sondern 90% die Leute kommen auch, weil sie wissen, das Theater bietet ihnen was. Das wird schon gut sein, auch wenn wir den Titel nicht vorher kennen.
Musik gibt's jetzt wieder von Fanny van Dunne und wir werden etwas räumliche Distanz aufbauen. Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, auch irgendwo eine räumliche Distanz zu haben zwischen dem, wie Sie leben und dem, was Sie tun, oder
ganz
geht das
wichtig.
Gar nicht?
Doch, ganz wichtig. Ich wollte nie neben dem Theater wohnen. Also es gibt Schauspieler, die wohnen im Bahnhofsviertel und die gucken die Münchner Straße runter und sehen das Haus. Das möchte ich nicht. Ich muss am Abend aufs Fahrrad steigen und radel am Main entlang und hinter der EZB, da direkt am Zoo wohne ich. Und wenn ich die Tiere rieche im Sommer und sie auch im Winter schreien höre, dann weiß ich, ich bin zu Hause und das ist ein anderer Ort.
Und in Berlin haben Sie auch sowas gefunden?
Ja.
Ist ja nicht so leicht im Moment.
Nein, in Berlin habe ich auch eine wunderbare Wohnung gefunden, in Schöneberg. Und auch da ist räumliche Distanz vorhanden. Aber meine Liebesgeschichte mit Frankfurt wird sicher zu einer ganzen Reihe von Menschen trotz räumlicher Distanz nicht ganz enden.
Fanny van Dunne, was ist so interessant an ihm? Er ist auch schräg, er ist sperrig, er ist witzig, er ist humorvoll.
Ja, das ist doch toll, dass so Singer-Songwriter auch in Deutschland existieren, die eben so eine eigene Form gefunden haben. Und Fanny van Dunne ist ein Geschichtenerzähler, also das, was wir Theaterleute per se auch sind. Wir machen es mit Abenden, die 1,5 Stunden und manchmal auch 4 Stunden dauern. Im Lied muss man das in 3 Minuten abhandeln und räumliche Distanz ist ein kleines Meisterwerk.
Wenn man so rumsitzt und sich so umschaut, sieht man die Welt ringsumher. Und wenn sie schön ist, benimmt man sich so, als ob man ein Teil von ihr wäre.
Wenn man so rumsteht und sich so umschaut, fällt vielleicht wieder mal Schnee. Und es wird Abend, wo ist die Liebe, sie da, wohin ich jetzt geh?
Oliver Rehse ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, kurz bevor er endgültig die Koffer packt und nach Berlin zieht. Zurück nach Berlin, denn da leben seine Töchter und da hat er vorher, vor den 8 Jahren Frankfurt, auch schon Theater gemacht. Herr Rehse, ist das Berlin heute noch das Berlin von vor 8 Jahren oder hat sich das komplett verändert?
Es hat sich sehr verändert. Also in Berlin gehen die Uhren schneller.
Noch schneller.
Ja, die gehen noch schneller. Also gut, im Moment dreht sich ja die ganze Welt etwas schneller. Von daher müssen wir uns alle gut festhalten. Aber in Berlin haben sie halt die Gentrifizierung bestimmter Stadtteile. Und der Stadtteil, in dem meine Töchter auch leben, den gab's nicht. Nämlich aus Neukölln, das gab's schon immer, wurde jetzt Kreuzköln. Also aus einem bestimmten Stadtteil von Neukölln, dem nahe Kreuzberg, ist ein unglaublich hipper Ort gewesen. Also als ich vor 8 Jahren Berlin verließ, da ist man ehrlich gesagt nicht in Neukölln gewesen, wenn man da nicht gewohnt hat. So mein Eindruck. Ich war da zumindest fast nie. Jetzt aber sind die ganz coolen Bars, die ganz bestimmten Dim-Sum-Restaurants, Orte mit toller, teilweise experimenteller Küche, die sind in Neukölln.
Und das ist Ihnen auch wichtig, dass Sie sowas entdecken?
Ja, natürlich. Man lebt ja als Theatermacher nicht im luftleeren Raum, sondern man muss sich ja zu der Stadt verhalten. Ich habe Frankfurt aufgesogen und ich laufe jetzt und jogge durch Berlin und gehe in viele Orte, gehe in Konzerte, lerne sehr, sehr viele Menschen kennen, wie das in Frankfurt auch der Fall gewesen ist. Und ich bin da sehr offen für Neubegegnungen. Und insofern hat sich Berlin doch ganz gewaltig geändert. Politisch hat es sich geändert. Es ist eine neue Koalition. Es ist ein neuer Kultursenator. Mit dem Neuanfang an der Volksbühne und dem am Berliner Ensemble fangen gleich 2 von 5 Theatern neu an. Also
wird auch viel drüber diskutiert in der Stadt, glaube ich. Ne?
Ja, es wird sehr viel, natürlich. Es wird viel diskutiert, weil da geht etwas zu Ende. Frank Castorf, der jetzt an der Volksbühne aufhört, wechselt zu mir ans Berliner Ensemble. Also mit Frank Castorf habe ich eine neue Kontinuität verabredet. Als Regisseur wird er dann eben am BE sein. Das ist eine absolute Neuerung für Berlin. Klaus Peimann hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er endet nach 18 Jahren mit seiner Intendanz am BE. Und da ist jetzt Generationswechsel. Viele neue Schauspieler kommen mit mir. Also ja, Aufbruch auch in der Kultur.
Weil Sie das gerade noch erwähnt haben, das Ambiente drumherum. In Berlin, habe ich gelesen, ist Ihre Lieblingskneipe die Böse Bubenbar.
Ja.
Was ist das? Das möchte ich gerne wissen.
Also die Böse Bubenbar ist etwas ganz anderes als das, was man sich so anrüchigerweise darunter vorstellt. Das ist ein wunderbares Café, das genau zwischen dem Deutschen Theater und dem Berliner Ensemble liegt. Da wandere ich in 3-4 Minuten hin. Der Betreiber ist mittlerweile ein Freund von mir. Seine Frau macht fantastische Quiche. Die Wände stehen voll mit Büchern. Einige habe ich da immer temporär entwendet und dann zurückgestellt. Da kann man sich treffen wie in seinem Wohnzimmer. Ich brauche so einen Ort, weil ich kein Büro im BE habe. Ich wollte auch gar keins da haben. Wir haben ein etwas neutrales Vorbereitungsbüro. Da sitze ich nicht so gerne. Ich treffe Menschen lieber an einem Ort, wo es mein Lieblingsgetränk Orangensaft mit heißem Ingwer gibt. Das ist ein Freundschaftsort.
Sie haben eben das Tempo der Stadt erwähnt. Theater braucht doch eigentlich Zeit. Eigentlich ist Theater etwas mit einem langen Vorlauf. Sie brauchen das Stück. Es muss eventuell neu geschrieben werden. Dann muss es geprobt werden, inszeniert werden. Dann muss es auch eine Weile laufen. Wie kriegen Sie das hin mit dem Tempo und diesem Gegenentwurf Zeit?
Da haben Sie vollkommen recht. Also im Theater ist man meistens, Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht so gut beraten, wenn man meint, die Tagespolitik jetzt sofort auf die Bühne zu bringen. Denn ein Stück will in der Tat gut vorbereitet sein. Schnellschüsse hauen da nicht so hin. Sie müssen ein Stück eigentlich mit einem Autor zusammen manchmal noch zu Ende feilen, das selber lesen als Regisseur, dem Autor Rückmeldungen geben, ein Bühnenbild entwickeln, die richtige Besetzung finden, die mit den anderen Regisseuren abstimmen. Der Regisseur muss Zeit haben, die Schauspieler müssen ihren Text lernen. Das braucht Vorlauf. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt Stücke der Stunde. Albert Camus' Caligula zum Beispiel, das ist so ein Stück für mich, mit dem wir am BE eröffnen werden. Und dieses Stück hat eine absolute Aktualität für mich. Der Irrsinnige, der da sich zum Machthaber ausgerufen hat, ist ein politisches Schreckbild. Ich glaube, dieses Stück von Camus hätte vor 10 Jahren nicht die Relevanz gehabt, die es in unserer Zeit hat.
Weil es jetzt von der Wirklichkeit zum Teil ein- oder überholt wird?
Ja, das passiert manchmal. Im Falle von Camus finde ich, es ist jetzt kein Stück, das Donald Trump porträtiert, ja, aber dass schon Übergriffe, die durch die Macht passieren können, in ihren schrillsten Auswirkungen schildert, das leistet dieses Stück schon. Deswegen ist es für mich ein Stück der Stunde. Oder ein Stück von Tracy Letts, dem amerikanischen Autor, den wir hier in Frankfurt ja auch mit einer Familie sehr glückhaft gespielt haben, wo alle unsere Schauspieler nochmal zusammenkamen. Wir machen am BE sein ganz neues Stück, Eine Frau, das wie eine Art Antwort auf diese Familie ist. Also wenn einem solche Stücke in die Hand fallen, dann kann man sich auch manchmal ganz schnell entscheiden und sagen, das Stück gibt's jetzt, das wird jetzt so schnell wie möglich gemacht. Es ist unsere dritte Premiere im Großen Haus am BE.
Aber wenn Sie jetzt sagen, also da bewegt mich jetzt ein Thema besonders, ich hätte dazu gern ein Stück, dann wird das vermutlich nicht so einfach sein.
Doch, wir haben das immer wieder getan. Ein Beispiel hier in Frankfurt, die Schauspielerin Josephine Platt kam auf mich zu und sagte, hör mal, ich werde nicht jünger, im Publikum sitzen auch ältere Menschen. Das Thema Alter ist bei uns auf der Bühne nicht vorhanden. Wir sollten etwas tun. Und just mit Josi Platt haben wir jetzt 2 Projekte gemacht. Ein Stück fiel uns in die Hände, Königin Lear. Ich kam sofort zu ihr und habe gesagt, Josi, ich habe das Stück für dich. Und in der Tat ist es für sie auch eine hinreißende Rolle geworden. Aber ich habe aufgrund dieses Gesprächs die Romanschriftstellerin Anita Augustin gefragt, ob wir nicht ihren wunderbaren Altersheim- oder Altenroman Der Zwerg reinigt den Kittel auf die Bühne bringen dürfen. In Klammern, die dementen Personen, die es da auch in diesem Roman gibt, die haben den Satz, der Zweck heiligt die Mittel, in Richtung der Zwerg reinigt den Kittel verdreht. Und diesen Stoff haben wir hier gespielt. Und Josephine Platt hat auch da mitgemacht. Also natürlich gibt es Themen, von denen man denkt, die müssen wir jetzt machen.
Also es gibt genug Stücke und es gibt genug Themen.
Also Themen gibt es gewiss genug. Genug neue Stücke, vor allem für die große Bühne, gibt es nicht. Ganz klar, wir haben in Deutschland in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten versäumt, Autoren genug im Großen Haus zu spielen. Wir hatten eine grandiose Zeit, als die Autoren Heiner Müller, Thomas Bernhard, Botho Strauß, Franz Xaver Krötz zur selben Zeit neue Stücke geschrieben haben. Das war in den 80ern. Diese Blüte haben wir im Moment nicht. Und es liegt eben auch daran, dass wir zwar viele Autoren, Werkstätten und Studios und so gegründet haben, damit haben wir aber nur die ganz jungen Autoren erreicht und haben die in unseren Nebenspielstätten gespielt. In Frankfurt haben wir das erkannt und haben uns daraufhin entschlossen, in der letzten Saison nur einen einzigen Klassiker, Prinz von Homburg, zu machen und haben mit einer Aufführung wie Safe Places von Falk Richter, einem politischen Statement gegen den neuen Nationalismus und gegen den Geist der AfD, das Haus zu 100% voll gehabt und Zuschauer gehabt, die eben wahnsinnig dankbar darauf reagiert haben, dass so ein Thema so aktuell auf die Bühne gekommen ist. Mit Königin Lear hatten wir ein Stück, das ganz direkt auf, auch wenn Sie so wollen, Frankfurt reagiert hat. Ein Stück, das davon handelt, dass eine Konzernchefin ihr Imperium verteilt. In Frankfurt gibt es solche Konzerne.
Wir gucken gleich weiter. Vielleicht dann nicht mehr ganz so viel zurück, sondern auch noch nach vorne. Jetzt erstmal musikalisch was ganz anderes von Maria Callas. Warum haben Sie die ausgesucht?
Ach, Maria Callas ist eine Jahrhundertgestalt. Also die Stimme der Callas ist ja vollkommen einmalig. Dieses Casta Diva, das habe ich hier in Frankfurt in einer Aufführung sogar verwendet, ganz am Ende von Bacon Talks, was wir im Städel gemacht haben, wo wir aus dem Theater rausgegangen sind. Da stand dieses Bild von Francis Bacon und die Callas sangen und 2 Schauspieler waren dazu auf der Bühne und mein Herz ist aufgegangen. Also ich liebe diese Arie. Ich habe sie einmal schon hier sozusagen verinszeniert und jetzt wollte ich sie gerne nochmal hören.
Thank you.
Eine ganz große Liebe, Maria Callas und Oliver Rehse, der ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Oliver Rehse, kurz bevor Sie endgültig nach Berlin gehen, was ich persönlich sehr schade finde, aber ich glaube, es ist auch gut, weil wir haben ja eben auch schon länger drüber gesprochen, immer mal wieder zu verändern, was anderes zu fühlen, zu sehen, zu hören und zu machen. Wie sind Sie eigentlich zum Theater gekommen? Sie kommen ja aus einer ganz anderen Ecke und ja. Sie kommen auch aus Paderborn. Das ist ja auch nicht gerade die Theaterhauptstadt Deutschlands.
Sagen Sie das nicht. In Paderborn gibt es ein Theater, das hieß zu meiner Zeit Westfälische Kammerspiele. Heute hat es einen Neubau bekommen, ist nicht mehr im ersten Stock über der Sparkasse, nein, über der Volksbank, da war es früher. Es hat ein anständiges neues Haus bekommen, heißt jetzt Theater Paderborn. Ja, meine Eltern haben was ganz Theater- und Kunstfernes gemacht, einen kleinen Autozubehör-Großhandelsladen. In der Tat war aber Kunst für mich in dieser Provinz, in der ich nicht besonders glücklich war. Ich hatte große Sehnsucht nach der Großstadt und nach Kultur. Ich hatte tolle Lehrer, die haben in mir das angezündet. Ich saß dann tatsächlich mit 13 im Theater. Vorher schrieb ich Briefe an Schriftsteller und schickte denen ihre Bücher zum Signieren. Und mancher Briefwechsel zum Beispiel mit der in Darmstadt lange gelebt habenden Autorin Gabriele Wohmann hat sich daraufhin entzündet. Aber dann merkte ich eben im Theater, da kann man ja den Künstlern wirklich begegnen. Und die haben sich wahrscheinlich gewundert über diesen naseweisen 13-, 14-Jährigen, der so für ihre Kunst gebrannt hat. Doch, ich habe in Paderborn das Theater als etwas Lebensrettendes empfunden. Ich saß dann bald bei den Schauspielern zum makrobiotischen Mittagessen zu Hause. Ich habe hingekriegt, dass wir in der Schulaula das Theater proben lassen durften. Mein Deutschleistungskurs hat das Programmheft gemacht zu einer Aufführung von Nicht Fisch, Nicht Fleisch. Als ich Zivildienst machte, ist eine Schauspielerin mit einem Monolog über Kindesmissbrauch bei uns im Zivildienstheim aufgetreten. Also doch, man kann sehr früh solche Verbindungen stiften.
Und Sie kamen nicht mehr los davon?
Ich kam nicht mehr los. Nee. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Mein erstes Engagement habe ich mit 21 gehabt und seither ging das durch. Also ich habe seit 31 Jahren Verträge am Theater. Ich kann nichts anderes. Ich mache Theater.
Sind es immer gute Zeiten? Wenn man Sie so hört, haben Sie immer gute Zeiten. Aber also, es könnte ja auch sein, dass Sie ein großer Optimist sind. Und
also ich hatte, sagen wir so, ich hatte, natürlich hatten wir auch, oder ich, wir, schwere Zeiten. Also zum Beispiel, als mit meinem damaligen Intendanten Bernd Wilms, ich als Chefdramaturg und Stellvertreter von ihm direkt nach der Wende 94 ans Maxim-Gorki-Theater kam. Oder wir 7 Jahre später ans Deutsche Theater kamen, wo Wilms nicht geliebt war und wo wir in der Vorbereitung 2 Jahre lang ganz schön ackern mussten, überhaupt Regisseure und Schauspieler an uns glauben zu machen. Das war ganz schön schwer. Und die ersten 3 Jahre am Deutschen Theater zeigten auch, dass wir noch nicht in allem eine glückliche Hand gehabt hatten. Da hat manches nicht funktioniert. Das waren richtig harte Zeiten. Am Ende ist es aber in fast allen Häusern gut gegangen.
Wie wollen Sie denn als Intendant die Welt auch wieder mehr ins Theater zurückbringen? Also man kann ja schon den Eindruck kriegen, was wirklich passiert, passiert inzwischen im Internet, vielleicht gerade noch im Kino, aber eigentlich nicht mehr so sehr in den Theatern.
Also wir haben in Frankfurt 60.000 Karten pro Saison an junge Menschen, Schüler und Studenten verkauft. Insofern kann man das zum Glück nicht sagen, dass die nicht kämen. Das war rund ein Drittel der 190.000 Zuschauer, die wir erreicht haben pro Saison. Aber natürlich, es finden bestimmte Themen finden zumindest auf der großen Bühne viel zu selten statt. Wir leben in einer Zeit, in der unsere politische Wirklichkeit wirklich erschüttert worden ist. Wir müssen mit den Anschlägen zurechtkommen. Wir müssen mit den verrückten Wahlen zurechtkommen, wo wir in Deutschland sagen, das darf doch nicht wahr sein. Wieso tritt England aus der EU aus? Wieso wird Donald Trump gewählt? Wieso hat Marie Le Pen so einen Zuspruch? Was ist da los, wenn in Frankreich die beiden großen Parteien den Präsidenten nicht mehr stellen? Also das sind Umbruchzeiten und in denen kann die Kunst sich nicht auf den Popo setzen und auf den Stuhl setzen, auf dem sie immer schon saß. Da heißt es auf und die Stücke, diese Themen nehmen und auch auf die Bühne bringen. Ja?
Einmischen.
Ja, einmischen. Thementage setzen. In Frankfurt bin ich schon stolz darauf, dass wir mit diesen Thementagen Themen wie digitale Welten, die Erinnerung an das 70. Jubiläum der Öffnung des Lagers Auschwitz und die Frage, wie fruchtbar ist dieser Schoß jetzt noch, dass wir das gestellt haben, dass wir Fluchtpunkt Frankfurt zweimal gemacht haben, ein Festival mit Arbeiten von Geflüchteten und zu diesem Thema, dass wir da wichtige Aufführungen hier eingeladen haben, das Haus geöffnet haben, von morgens um 10 bis nachts um 2 Zuschauer sich mit Diskutierenden, mit Schauspielern, mit eben Theaterleuten, aber auch mit Menschen, die diese Themen inhaltlich repräsentiert haben, im Haus ausgetauscht haben. Da hat das Theater, glaube ich, schon bewiesen, dass es nicht nur ordentlich nett einen unterhält, sondern dass es einen auch aufrüttelt, ja. Und wenn am Ende der Aufführung Safe Places Nico Holonitsch und Paula Hans singen, so einen absurden Schlager, Deutschland braucht Grenzen, und das Publikum lacht und sich über dieses zynische Lied, über diese böse AfD-Parodie amüsiert, aber auch ein bisschen erschrocken ist, dann finde ich, ist Theater am Puls der Zeit, und das muss sein.
Wollen Sie die Berliner politische Prominenz auch in Ihr Theater locken?
Na klar.
Wird es Ihnen gelingen?
Ich bin ziemlich davon überzeugt, weil am Deutschen Theater, wo ich 8 Jahre gearbeitet habe, war Angela Merkel regelmäßig zu Gast. Da hat, glaube ich, ihre, weiß nicht, ob man das Freundschaft nennen kann, aber ihre zumindest ihr guter Draht zu dem Schauspieler Ulrich Mattes seinen Anfang genommen. Wolfgang Schäuble ist immer wieder im Theater gewesen. Jürgen Trittin ist absoluter Theaterfan. Herr Kauder geht oft ins Theater. Das weiß ich, die alle sind da. Also klar.
Stimmt das eigentlich, dass Sie einen Buddha auf dem Schreibtisch stehen haben?
Ja, also einen Buddha nicht. Ich habe einen Mönch auf dem Schreibtisch stehen. Das ist ein Geschenk meiner Tochter, ein Mitbringsel aus Thailand. Ein buddhistischer Mönch, hyperrealistisch geformt. Der ist sicher in vielem das Gegenteil von dem, was ich bin. Deswegen ist es gut, dass ich ihn immer da so kontemplativ sitzen sehe.
Hilft ein bisschen beim Entspannen dann doch.
Also hilft daran zu denken, dass das weiter, 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 das Multitasking, der schnelle Puls, der durch mein Blut fließt, aber der auch manchmal in der Arbeit einen vielleicht auch manchmal hinreißt, eine Entscheidung zu schnell zu treffen oder zu rasch sich auf etwas zu stürzen, das dann nochmal nachdenken, noch einmal um den Block gehen, noch einmal überschlafen, eine ganz gute Lebensmaxime sein könnte.
Nach dem Samstagabend wollen Sie das 2 Wochen durchhalten mit dem Entspannen, mit der Auszeit?
Also ganz wichtig, One Song for the Road am 24.
Dann
Juni.
Dann kommt One Song for the Road
und
am Samstag.
Am nächsten Tag darauf steige ich in ein Flugzeug nach Griechenland und laufe 2-3 Tage durch die Documenta in Athen, und dann stehen 3 griechische Inseln an, und ich gelobe, dass ich mein Handy nicht mal jeden Tag auch nur für eine Stunde anschalte, sondern dass es immer wieder auch mal 1-2 Tage lang ganz ausgeschaltet sein wird. Ich brauche eine Art digitalen Detox.
Wir wünschen Ihnen bei allem, was Sie machen, Oliver Rehse, alles Gute, viel Erfolg, viel Glück und viel Vergnügen, und dass es Ihnen weiterhin so leidenschaftlich gut geht dabei. Und am Samstagabend gibt's den letzten One Song for the Road. Wird's Ihnen gut gehen danach?
Also das, toi toi toi, das wird ein besonderer Abend werden. Danach übrigens, die Party im Theater ist offen bei freiem Eintritt. Also wer keine Karte mehr für One Song for the Road ergattern kann, ab 22.30 Uhr ist Open House, Tanz mit 2 Berghain-DJs auf der Bühne von Schauspiel Frankfurt. Mein Barkeeper mixt heiße Drinks, es gibt Streetfood und das Haus ist auf bis morgens um 6. Es wird eine Riesenparty sein. Dass der Kater danach auch gewaltig sein wird, steht zu befürchten. Aber jetzt erstmal freue ich mich wahnsinnig auf diesen Abend.
Lassen Sie sich feiern, Oliver Rehse. Zum Schluss noch Musik von Johnny Cash und Bob Dylan. Johnny Cash ist einer Ihrer Heroes, wie ich weiß. Ist leider viel zu früh gestorben. Bob Dylan erlebt, glaube ich, momentan seinen 20. Frühling mit 75.
Ja, Never Ending Tour. Fantastisch, ja. Also ich danke Ihnen ganz herzlich auch für die Begleitung hier im Hessischen Rundfunk und für den Doppelkopf. Herzlichen Dank.
Oliver Rehse, vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down.